Manfred, dass du nochmal für mich gebetet hast. Hat sonst jemand noch diese Woche vielleicht für diesen Gottesdienst gebetet und für mich gebetet? Ah, es sind doch einige. Danke, danke. Es ist nämlich gar nicht so einfach, jeden Sonntag hier zu stehen und irgendetwas zu sagen, beziehungsweise das zu sagen, was Gott will, dass der Prediger sagt. Versteht ihr? Also, ich bin der Meinung, wenn man Gottes Wort verkündigt, muss man selber davon berührt sein, um andere damit berühren zu können. Sonst wird das nur so ein theologischer Vortrag. Und wahrscheinlich ist euch das, oder nicht allen, oder vielleicht doch, weiß ja nicht, bewusst, dass das für mich jedes Mal, jede Woche neu eine riesen Herausforderung ist. Zu hören, was will Gott, dass wir aus seinem Wort erfahren? Was will er uns durch sein Wort sagen? Und deshalb schätze ich jeden, oder jeder, der an mich denkt, auch während der Woche, für den Sonntag hier und für die Verkündigung des Wortes Gottes betet. Denn wenn wir hier zusammenkommen, da wollen wir Gott begegnen. Und darum soll es auch in dieser Botschaft gehen, die ich einfach nur mit diesen zwei Wörtern überschrieben habe: Gott begegnen. Wie begegnen wir in dem Gottesdienst? Wie begegnen wir ihn in unserem Alltag? Wie erfahren wir seine Gegenwart? Wie hören wir seine Stimme? Lass uns dazu einige Verse aus dem zweiten Buch Mose, aus Exodus Kapitel 19 betrachten. Da lesen wir nämlich, wie das Volk Israel Gott begegnet, wie es seine Gegenwart erfährt. Und es ist ein beeindruckendes Kapitel, ein ergreifender Narrativ, der uns die Größe unseres Gottes vor Augen hält und uns aber auch zugleich einige zeitlosen Wahrheiten lehrt, die anwendbar sind auch für uns, wenn wir unseren Gott begegnen. Lies zuerst die ersten zwei Verse aus 2. Mose 19. Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israels aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Drei Monate waren jetzt schon vergangen seit diesem grandiosen Auszug aus Ägypten. Da hatte das Volk eine unbeschreibliche Errettung erfahren. Wir kennen die Geschichte, die meisten von uns, des Auszugs, des großen Auszugs aus Ägypten und alles, was damit verbunden ist. Das Volk Israel wurde befreit. Sie waren keine Sklaven der Ägypter mehr. Gott hatte sie aus der Sklaverei befreit und nun sind sie unterwegs mit diesem Gott durch die Wüste Sinai. Und wir wissen ja auch, wo das liegt. Hier im Westen der Golf von Suez, im Osten der Golf von Aqaba. Und genau hier am Fuße des Berges Sinai, da unten sieht man es, da ist Rafidim und da der Berg Horeb, lagern sie. für Mose, den Diener Gottes, diesen Mann, den Gott gebrauchte, um Israel zu leiten, es auch aus Ägypten herauszuführen, war dieses Gebiet hier kein unbekanntes Land. Hier hatte Gott aus dem brennenden Busch zu ihm geredet und zu ihm gesagt: Mose, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, dann werdet ihr zu diesem Berg, zu dem Berg Gottes kommen und ihr werdet hier anbeten. Jetzt lesen wir 2. Mose 3, Vers 12. Und nun erfüllt sich gerade diese Verheißung Gottes. Das Volk lagert sich am Fuße des Berges Sinai, ein imposanter Berg. Übrigens der Text, das Bild im Hintergrund des Textes ist der Berg Horeb. Den wir leider auf unserer Reise vor 2 Jahren noch nicht gesehen haben, aber auf unserer nächsten Israel-Reise. Vielleicht. Ja, ich weiß, das ist das Problem. Deshalb sind wir nicht hin, weil das einfach auf ägyptischem Gebiet liegt. Und dann ist es schwierig, wieder zurück nach Israel zu kommen. Oder? Aber es ist schwierig für... Ja. Genau. Aber es schwebt mir vor, irgendwann mal den Horeb zu besteigen. Wer weiß. Vielleicht im tausendjährigen Reich dann doch. Das Volk lagert sich also am Fuße dieses Berges. Mehr als 11 Monate blieben sie an diesem Ort. Hier wurde ihnen das Gesetz übermittelt, der Bund mit Gott geschlossen, die Stiftshütte vorbereitet. Der Theologe Walter Kaiser, ein brillanter Alttestamentler, er weist darauf hin, dass während dieser Zeit 58 Kapitel des Alten Testaments geschrieben wurden. Interessant. Der Berg Sinai, er war und ist ein besonderer Berg. Und das Erste, was mir hier auffällt, ist dieser Hinweis, dass die Israeliten in der Wüste am Fuße des Berges ihr Lager aufschlugen. Das Lager, es spricht von Ruhe. Ein Rastplatz. Nach all der Hektik, die sie gerade erlebt hatten. Und das bringt mich zu meinem ersten Gedanken heute Morgen, dieser Botschaft. Wenn wir Gott begegnen wollen, brauchen wir einen ruhigen Ort. Genauso wie Gott sein Volk damals zum Sinai führte, damit sie seine Stimme hörten, genauso führt er auch heute noch sein Volk. Und er bringt uns an bestimmte Orte, um seine Gegenwart zu erfahren. Im übertragenen Sinne, es geht darum, eine bestimmte, auch bewusste Zeit der Stille mit Gott zu haben. Wie die Hebräer damals, brauchen auch wir solche ruhige, sichere Oasen in unserem Lebensraum. Und zwar nicht nur dann, wenn es eben holprig wird und wenn wir durch Schwierigkeiten gehen und Probleme haben und bedrückt sind, sondern auch wenn alles rund läuft in unserem Leben. In dem bekannten Psalm 23, da schreibt David: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Gott ist auch unser Hirte und wir sind seine Herde. Und vor Gott stehen wir da, wie so Schafe, hilflos, schutzlos, orientierungslos. Und er will uns zu solchen sicheren Ruheplätzen führen, wo es grüne Weiden und Wasserquellen gibt. Er sucht die Begegnung mit uns, das ist das Unfassbare. Der Gott, der nichts bedarf, lädt uns gewöhnliche Menschen in seine Gemeinschaft ein. Und ich frage dich, gibt es in deinem Leben so einen ruhigen, geweihten, stillen Ort, wo du deine Sicht für Gott formen und auch erweitern kannst? Gibt es einen ruhigen Platz, wo du immer wieder hingehen kannst, um die ewige Bedeutung deines Lebens ohne Störung und ohne Unterbrechungen überdenken kannst? Wenn wir Gott begegnen wollen, brauchen wir einen ruhigen Ort. Wir brauchen einen Horeb, wo Gott uns in der Stille begegnen kann, wo wir auf ihn hören können und wo sein Wille uns wichtig wird. Ich habe ein paar solche Orte. Einer davon ist natürlich Johannsruh, und ich werde Paul mein ganzes Leben dafür dankbar sein, dass er diese Inspiration hatte, diese Bank hinzustellen auf diesen Berg. Aber ich kann nicht jeden Tag auf meine Bank gehen, leider. Deshalb gibt es für mich auch eine Couch in meinem Büro. Und da sitze ich dann, links von mir, der Rembrandt-Druck, den ich zum Geburtstag mal geschenkt gekriegt habe, die Rückkehr des verlorenen Sohnes, ein Bild, das mich immer wieder daran erinnert, dass ich zu Gott kommen kann, so wie ich bin. Dass er mich gefunden hat, mich, den verlorenen Sohn. Und über mir das Acrylbild, das mir Joanna mal geschenkt hat, das mich eigentlich erinnert, das ist das hier, da ist ja das Kreuz und das Rot und Gelb, die Hoffnung. Und ich habe das Bild genannt, durch Leiden zur Herrlichkeit. Es erinnert mich daran, dass wir in einer gefallenen Welt leben, das Kreuz steht symbolisch dafür, und dass wir durch Jesus die Erlösung haben, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und dann natürlich ziert nochmal ein Bild mein Büro, auch ein Geschenk, und das erinnert mich an die goldene Stadt. Ich bin noch nicht am Ziel, ich bin unterwegs und manchmal ganz einsam, sieht man leider nicht auf diesem Bild, so dieses schwarze Männchen, diese Person, die sich langsam bewegt auf diese goldene Stadt. Das sind alles Geschenke, eigentlich Mittel, die mich an ein paar ganz wichtige Wahrheiten in meinem Leben erinnern und die mir helfen, in der Stille Gott zu begegnen. Israel lagert sich also am Fuße des Horeb. Das Gebirge liegt ca. 2400 Meter über dem Meer und wirkt wie so eine imposante Kulisse. Das sieht man auf den Bildern, die ich mir angeschaut habe über den Horeb. Doch bevor Gott zu ihm reden konnte, bevor es überhaupt Gott begegnen konnte, muss sich das Volk vorbereiten. Es gehört offensichtlich zur inneren Sammlung noch mehr als nur eine Oase der Ruhe zu haben, einen Ort des Rückzugs. Das ist die zweite Wahrheit hier in unserem Text. Wenn wir Gott begegnen wollen, müssen wir uns vorbereiten. Wir finden das in diesem 19. Kapitel aus 2. Mose. Und wenn wir genau lesen, da glaube ich, können wir so drei Vorbereitungsmaßnahmen entdecken, die sehr wichtig sind, wenn wir Gottes Gegenwart erleben wollen. Die erste finden wir hier in den Versen 3 bis 6. Lass uns die Verse lesen. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israels mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du den Söhnen Israels sagen sollst. Wir sehen ja hier also Mose, wie er den Berg Horeb besteigt. Warum tut er das? Warum diese ganze Sache mit dem Berg? Wozu will Gott einen Bund schließen mit diesem Volk? Es ist nicht so, als würde Gott das brauchen. Nicht er ist der Bedürftige, sondern wir, die Menschen. Mose steigt also auf diesen Berg, weil Gott uns Menschen in seiner Gnade begegnen will. Und er hört die Stimme Gottes und sie erinnert ihn daran, dass Gott der Erlöser und Befreier Israels war. Ich habe euch von den Ägyptern befreit. Und dann folgt diese wunderschöne Metapher, wie auf Adlers Flügeln habe ich euch getragen und zu mir gebracht. Und Mose greift später dieses Bild für Gottes Fürsorge in seinem schönen Lied, im 5. Mose, nochmal auf, Kapitel 32, wenn er sagt, Gott hat sein Volk wie so ein Adler aus seinem Nest herausgeholt und genauso wie ein Adler, der seinen Jungen das Fliegen beibringt, es immer wieder aufgefangen und beschützt, wenn es in Gefahr war, abzustürzen. Ein tolles Bild. Und dann sagt Gott, was sein Volk ihm sein soll. Ein besonderes Volk, mein Eigentum, ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk. Sie sollten in besonderer Weise dem Herrn gehören, sie sollten Gott auf der Erde repräsentieren und für seine Absichten abgesondert sein. Der souveräne Gott, dem die Erde gehört, hat einen besonderen Plan für sein Volk. Er will sich durch dieses schwache, bedürftige Volk verherrlichen. Aber das Ganze war davon abhängig, ob das Volk bereit war, zu hören und zu gehorchen. Und ich denke, das ist die erste Vorbereitung, die wir treffen müssen, wenn wir Gott begegnen wollen. Wir müssen bereit sein, auf seine Stimme zu hören. Diese Worte, wenn ihr nun willig auf meine Stimme hört, sind in diesem Abschnitt Schlüsselworte. Bei seinem ersten Aufstieg auf den Berg, da wird Mose klar gemacht, dass Gott hören und entsprechend Gehorsam erwartet. Und ich denke, das ist ein Grundsatz, der auch heute noch gilt. Gott redet zu Menschen, wenn da diese Bereitschaft ist, zu hören, nicht nur zu hören, sondern auch zu gehorchen. Wenn diese Bereitschaft nicht da ist, da kann man in der Regel seine Stimme nicht wirklich vernehmen. Mose steigt herab, er ruft die Ältesten des Volkes zusammen und teilt ihnen mit, was der Herr gesagt hat. Und dann antwortet das ganze Volk zusammen und sprach in Vers 8, alles, was der Herr geregelt hat, wollen wir tun. Das geht uns Menschen ja so schnell von den Lippen. Wir kennen ja die Geschichte, wie schwer das dann wirklich war, das alles umzusetzen in ihrer sündigen Natur. Aber sie sind begeistert. Sie sagen, wir wollen es. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Unglaublich, der muss noch richtig fit gewesen sein, der Mose, mit seinen 80 Jahren damals. Bergrauf, bergrunter, bergrauf, bergrunter. Wenn wir Gott begegnen wollen, in unserer stillen Zeit oder auch durch sein Wort, wenn wir hier Gottesdienst feiern, dann müssen wir die Bereitschaft mitbringen, zu hören und zu gehorchen. Auch wenn das Wort Gottes verkündigt wird, reicht es nicht nur aus, es akustisch zu hören mit unseren Ohren, sondern wir müssen es lernen, mit unserem Herzen zu hören. Denn das Wort Gottes, es will uns in den Tiefen unseres Herzens erreichen. Weil nur wenn es uns da erreicht, kann es uns auch umgestalten. Und ich frage uns, könnte es sein, dass das ein Grund ist, weshalb wir seine Stimme so selten wahrnehmen, weil wir nicht wirklich mit unserem Herzen hören und entsprechend uns auch danach sehnen, das Gehörte umzusetzen. Wir müssen unser Herz vorbereiten, um wirklich hören zu können, was er uns sagt. Das Zweite, was wir hier noch sehen, ist Reinigung. Wir bereiten uns auch vor, indem wir reinigen, was beschmutzt ist. Vers 10. Und der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf dem Berg Sinai hinabsteigen. Und dann noch in Vers 14. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab, und er heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zu dem Volk: Haltet euch für den dritten Tag bereit, und so lange soll niemand mit seiner Frau schlafen. Also als Zeichen der inneren Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott sollte das Volk sich äußerlich reinigen. Sie sollten zunächst mal ihre Kleider waschen. Das war nicht gerade eine praktische und bequeme Aufgabe unter Wüstenbedingungen. Trotzdem mussten sie das tun. Wir können heute mit solchen symbolischen, zeremoniellen Handlungen oft nicht mehr viel anfangen, weil wir einfach vom neuen Bund her denken. Aber diese Maßnahmen sollten damals als Hilfe dienen, damit das Volk sich ganz auf diese Begegnung mit Gott konzentrieren kann, vorbereiten kann. Die Kleider und den Körper waschen. Das brachte bildlich das Bedürfnis der Reinigung vor Gott zum Ausdruck. Und dann kam noch dazu, dass sie sich sexuell enthalten sollten. Damit wir das nicht vielleicht etwas missverstehen, möchte ich das einfach sagen, dass Sexualität nirgends in der Bibel als etwas Schmutziges oder Sündiges bezeichnet wird, wenn es beschrieben wird im Rahmen der Ehe. Nicht, weil Sex etwas Schmutziges ist, sollten sie sich enthalten, sondern weil auch die sexuelle Abstinenz als Zeichen der inneren Vorbereitung diente. Das bevorstehende Ereignis war etwas so Besonderes, dass die Israeliten ihre ganze Aufmerksamkeit und Energie darauf richten sollten. Also das ist der Kerngedanke dieser Reinigung. Jahwe ist der dreimal heilige Gott, und kein menschliches Wesen kommt in seine Gegenwart einfach in einer lässigen Haltung, unvorbereitet. Wenn der Himmel die Erde berührt und Gott zu seinen Leuten spricht, da ist einfach Ehrfurcht angesagt. Später schreibt David im Psalm 24: Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn, und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte, der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug? Damit wird klar, dass Anbetung und moralische Reinheit zusammengehören. Wir können Gott nicht wirklich anbeten, wenn wir uns vorher nicht reinigen lassen. Haben wir es gelernt, unsere schmutzigen Kleider regelmäßig zu waschen? Bildlich natürlich gesprochen. Das heißt, ehrlich zu sein vor Gott und ihm einfach unsere Sünden zu bekennen Salomo sagt in den Sprüchen, wer seine Verfehlungen verheimlicht, wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. In meinem Wohnzimmer hängt noch ein anderes Bild, das mir auch mal geschenkt wurde. Ich glaube auch zu meinem 40. Geburtstag. Es ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Ist natürlich schön eingerahmt, aber ich habe jetzt hier nur diese Fotografie mit meinem Handy fotografiert, um es euch hier zu zeigen. Es ist eine Fotografie vom Berg Horeb, vom Berg Sinai. Der Weg und der Aufstieg ist steinig. Wer dort war, der weiß es. Und mittendrin ist ein roter Punkt. Seht ihr den? Das ist er. Der wurde dahin draufgesetzt. Und der rote Punkt, er fordert mich heraus, mich immer wieder zu fragen, wo stehe ich gerade in Beziehung zu meinem Gott? Was ist mein roter Punkt? Wo befinde ich mich auf meiner Reise? Auf diesem steinigen Aufstieg. Was bewegt mich? Was hindert gerade meine Beziehung zu Gott? Was bedarf der Reinigung? Es ist Teil unserer gefallenen Natur, Verfehlungen zu verstecken, und es braucht einen gewissen Mut, auch im Gespräch mit Gott, wirklich die Sünden beim Namen zu nennen. So Pauschalbekenntnisse, so im Sinne, ja, Vater, vergib alles, was heute schiefgelaufen ist. Das geht uns vielleicht leicht über die Lippen, tut aber nicht wirklich weh. Ich weiß nicht, ob es... Ich glaube es zumindest nicht. Ich habe es nicht zumindest so erfahren, dass tiefgehende Veränderungen nach solchen Pauschalbekenntnissen möglich sind. Es ist viel einfacher, die eigenen Entgleisungen und Verfehlungen zu übersehen, als sich mit ihnen zu befassen. Wer steigt schon gern hinunter in den dunklen Keller seiner Seele, um da wirklich aufzuräumen? Also wenn ich da an meinem roten Punkt bin, es ist nicht die Stimme Gottes. Ich glaube, es ist irgendein elektronisches Gerät, das nicht mehr abgestellt werden kann. Ich weiß aus Erfahrung, dass ich das Bekenntnis meiner Verfehlungen erst dann ernst nehme, wenn es mir auch wirklich innerlich wehtut, mir peinlich ist und wenn es mich auch in die Zerbrochenheit führt. Wie bereiten wir uns vor, Gott zu begegnen? In unserer stillen Zeit oder ihm zu begegnen, wenn wir gemeinsam anbeten oder auf sein gepredigtes Wort hören? Das ist eine wichtige Frage. Ich habe es ja schon mal gesagt, Bonhoeffer in seinem tollen Büchlein Gemeinsames Leben, er schreibt diesen prägnanten Satz: Unfruchtbar ist der gemeinsame Tag, was wir jetzt gerade hier erleben. Das ist unser gemeinsamer Tag. Wir feiern Gottesdienst. Als Gemeinschaft kommt man zusammen und erlebt gemeinsam diesen Tag. Und Bonhoeffer sagt, unfruchtbar ist der gemeinsame Tag ohne den einsamen Tag für die Gemeinschaft wie für den Einzelnen. Also, der Sonntag beginnt am Samstag. Gibt es Momente in deinem Leben, wo du in der Stille deine Gedanken ordnest und das Unehrliche, Ungehorsame und Unreine in deinem Innern konkret vor Gott ausbreitest und bekennst? Wir können Gott nicht wirklich begegnen, wenn wir nicht bereit sind, uns reinigen zu lassen, wenn Bitterkeit und Zorn und Eifersucht und Lust und Stolz unser Inneres erfüllen, kann uns Gott nicht wirklich begegnen. Erst durch das ehrliche Bekenntnis vor Gott erfahren wir eine freimachende Vergebung, eine Reinigung. Bereitschaft zum Hören und Reinigung, das sind also zwei Vorbereitungsmaßnahmen, die wir betrachtet haben. Noch eine dritte in den Versen 12 bis 13 und auch 21, da lesen wir: Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden, ob Tier oder Mensch. Er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widerhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Und dann noch Vers 21, und der Herr sprach zu Mose: Steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Berg durchbrechen, um zu schauen, sonst müssen viele von ihnen fallen. Ihr fordert Gott das Volk durch Mose auf, das zu respektieren, was verwehrt ist. Als auf dem gleichen Berg Gott dem Mose in diesem brennenden Busch erschien, da wurde ihm etwas befohlen. Wisst ihr noch was? Zieh deine Sandalen aus. Jetzt wurde sogar eine Annäherung an den Berg verboten. Mose musste eine Grenze ziehen und das Volk musste das respektieren. Wir haben hier also einen Hinweis auf diesen unfassbaren Abstand zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen. Dem gefallenen Menschen sollten durch diese von Gott gesetzten Schranken klar gemacht werden, wie heilig und abgesondert Gott wirklich ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber solche alttestamentlichen Texte über Gottes Herrlichkeit, über die Schwere des Gottseins, die lösen bei mir immer ein gewisses Unbehagen aus. Wir leben heute als Menschen im Zeitalter der Gemeinde und im neuen Bund, und Gott ist uns durch seinen Sohn sehr nahe gekommen. Das feiern wir ja jedes Mal hier und denken daran, wenn wir auch das Abendmahl zu uns nehmen und es feiern. Aber ich glaube, wir dürfen diese andere Seite Gottes, die Transzendenz Gottes, dass er heilig und abgesondert von allem Bösen ist, nicht unterschlagen. Transzendenz oder das Fernsein Gottes und Immanenz, das Nahsein Gottes, sein Nahesein, sind zwei Seiten der gleichen Medaille, zwei Facetten derselben Wirklichkeit. Und ich glaube, manchmal in unserer Zeit besteht eher die Gefahr, die Immanenz zu überbetonen, indem man Gott nur noch so als den netten Kumpel sieht und dabei vergisst, dass Gott auch der dreimal heilige Gott ist. Und weil Gott heilig ist, kann niemand, wirklich niemand, Gott umarmen, wenn man ihm zuerst begegnet. Wir sehen das immer wieder in der Schrift. Menschen fallen auf ihr Angesicht. Sie schreien um Hilfe. Wehe mir, ich vergehe. Sie beginnen zu zittern. Die Liebe Gottes, die wir auch am Kreuz sehen, die Liebe, das er uns in Jesus sehr nahe gekommen ist, immanent, wird uns nie richtig ins Staunen bringen, es sei denn, wir sehen sie auf dem Hintergrund der Heiligkeit Gottes und seines heiligen Zorns gegen die Sünde. Auch heute noch, wenn wir uns vorbereiten, Gott zu begegnen, müssen wir uns dessen bewusst sein. Wir begegnen dem gleichen heiligen Gott, den Israel am Horeb begegnete, denn Gott ist unveränderlich. Und wir müssen diese Grenze respektieren und ernst nehmen. Jahweh ist Gott, wir sind nicht Gott. Gottes Herrlichkeit ist unbeschreiblich und kein menschliches Wesen kann den Glanz seiner Herrlichkeit aushalten. Als Mose später die Bitte äußerte, die Herrlichkeit Gottes sehen zu dürfen, da wird ihm das ausgeschlagen. Ihm wird gesagt, er müsse sein Gesicht bedecken, während die Herrlichkeit Gottes vorübergehe. Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben, sagt Gott. Wir müssen also die Diskrepanz zwischen unserer Menschlichkeit und Gottes Herrlichkeit anerkennen und uns in tiefer Ehrfurcht ihm nahen. 2. Mose 19 lässt nicht zu, dass wir Gott auf unser menschliches Maß reduzieren. Und das bringt mich zu diesem dritten Hauptgedanken. Heute Morgen, wenn wir Gott begegnen wollen, müssen wir ergriffen sein von seiner Majestät. Als Gott zu Mose sprach, da beginnt dieser Berg zu wanken. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Ich denke, Gott wollte mit dieser dramatischen, mit dieser visuellen Präsentation den Israeliten seine Macht und seine Majestät vor Augen halten. Wenn Gott sich bewegt, zittern die Berge. Und ich frage mich, was empfinden wir, wenn wir an seine Heiligkeit denken? Eine gesunde Ehrfurcht vor ihm bewahrt uns davor, einfach leichtfertig in den Tag hineinzuleben. Wir müssen von der Majestät unseres Gottes ergriffen sein, wenn wir unseren Gott anbeten wollen. Anbetung heißt ja letztlich ergriffen zu sein, zu staunen über seine Existenz, über seine überwältigende Majestät und seine Größe. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, wenn wir ihm begegnen wollen, im Gebet, in unserer stillen Zeit. Das ist nicht nur so eine Zeit, die wir jetzt schnell mal hastig abarbeiten müssen. Oder schnell das Abbeten irgendwelcher Anliegen. Oder man dankt vielleicht noch so schnell für das, was man alles so Gutes empfangen hat. Und dann ist man wieder weg. Ich glaube, so dieser innere Drang, wie das die Männer Gottes empfanden beim Nachdenken über die Eigenschaften Gottes, dass sie da einfach auf ihr Angesicht fielen, das ist uns irgendwie verloren gegangen. Wir kennen das nicht mehr. Ich habe mal gelesen, eine Statistik besagt, dass die Durchschnittsgemeinde am Sonntagmorgen im Gottesdienst nur 15 Sekunden Stille aushalten kann, bevor jemand sich gezwungen fühlt, sie durch eine Ansage oder durch irgendetwas zu unterbrechen. Die Stille tut uns manchmal weh, weil wir das gar nicht mehr gewohnt sind, ganz still zu sein, da zu sein. Und nur zu hören. es ist mein Wunsch, dass wir immer wieder neu ergriffen werden von der herrlichen Majestät und Heiligkeit, von der Schönheit unseres Gottes. Und Gottes Heiligkeit und Majestät, sie ist uns sehr nahe gekommen durch Jesus Christus, der zweiten Person der Gottheit. Sein sündloses Leben, seine bedingungslose Liebe, sein stellvertretender Tod machten ihn zum Vermittler der Erlösung. Also, wir müssen auch solche alttestamentlichen Texte natürlich auch durch heute, durch die Brille des Neuen Testaments verstehen und lesen. So wie Mose der Vermittler der Gebote Gottes war, so ist Jesus der Vermittler der Gnade Gottes. Wir haben ja vorhin von dieser Gnade gesungen. Und deshalb konnte der Paulus dem Timotheus schreiben, es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Also durch Jesus Christus ist uns dieser dreimal heilige Gott sehr nahe gekommen und wir können aufgrund der unergründlichen Gnade Gottes, die uns zu Gottes Kindern machte, Gottes Gegenwart in uns erfahren durch den Geist Gottes, weil, so sagt es die Schrift, wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Aber ich denke, Immanenz, und die habe ich jetzt gerade gesprochen, muss immer im Gleichgewicht zur Transzendenz stehen. Das heißt, das geheimnisvolle Nahesein Gottes in Christus durch seinen Geist muss im Gleichgewicht zur Ferne Gottes, seiner Unfassbarkeit, seiner Transzendenz stehen. Noch eine vierte Wahrheit möchte ich in diesem Zusammenhang anführen. Wenn wir Gott begegnen wollen, müssen wir sein Wort aufnehmen. Gott erscheint auf dem Berg Sinai und er gibt Mose sein geschriebenes Wort. Und wir lesen in 2. Mose 31, 18, und als er auf dem Berg Sinai mit Mose zu Ende geredet hatte, gab er ihm die zwei Tafeln des Zeugnisses, steinerne Tafeln, beschrieben mit dem Finger Gottes. Kein Mensch hat je ein wertvolleres Dokument in den Händen gehalten. Können wir uns das vorstellen? Mose besaß mit den Tafeln hier Gottes eigene Handschrift. Nun, er wird uns nicht wie den Israeliten damals auf einem bestimmten Berg in einer Theophanie begegnen. So gerne ich da bei Johannsruh bin, ich habe noch nie eine solche Theophanie erlebt. Aber wir haben heute sein inspiriertes Wort. Und durch dieses Wort spricht er auch zu uns. Es ist egal, ob auf Stein oder Festplatte gespeichert, was Gott zu sagen hat, enthält lebenswichtige Informationen. Das Problem ist nur, dass wir uns so wenig damit befassen oder es wirklich auf uns wirken lassen. Die Bibel ist immer noch das meistverkaufte Buch der Welt, aber sie ist auch eins der am meisten vernachlässigten Bücher. Ich weiß sehr wohl, dass wir alle um unsere stille Zeit kämpfen müssen. Aber ich habe mir irgendwann mal gesagt, ich möchte nicht nur stille Zeit machen, versteht ihr? Sondern ich will diesem Gott begegnen. Und eine Begegnung, die zielt nicht nur auf die bloße Vermehrung von Wissen über den Glauben. Eine Begegnung spricht das Herz an. Mein Herz, das nach dem biblischen Menschenbild eben meine ganze Person umfasst. Meine Gefühle und mein Verlangen und meine Vernunft und mein Denken und mein Willen und mein Planen. Ich kann mir also beim Nachdenken und gedanklichen Kauen und Wiederkauen, was keiner eigentlich ein anderer Begriff, ein Synonym ist für Meditieren, Wiederkauen, immer wieder sich mit dem beschäftigen, gedanklich eindringen. Ich kann mich immer wieder fragen, was lief bei mir in den vergangenen Stunden oder auch in den vergangenen Tagen im Bereich meines Herzens wirklich ab? Was geht da ab? Das ist eigentlich mein roter Punkt. Diese Fragen stelle ich mir dann. Wenn ich auf meiner Couch sitze oder überhaupt auf meiner Bank und darüber reflektiere, wo ich gerade stehe, welche Regungen und Bestrebungen waren in meinem Herzen dominant, was beschäftigt mich gerade jetzt am meisten, was sind meine größten Sorgen, was bestimmt im Moment meine Gefühle und meine Gedanken. Und genau dort hinein will Gottes Wort kommen und mich ansprechen und wenn nötig verändern. Und ich denke, selbst wenn der Bibeltext, den ich gerade lese, keine direkte Antwort auf meine Fragen gibt, kann er mich doch so prägen und formen, dass mein Verlangen in meiner aktuellen Lebenssituation eben von den Maßstäben dann geprägt wird, die dem Wesen von Jesus Christus und auch seinen Absichten für mein Leben entsprechen. Wie begegnest du Gott in seinem Wort? Wie nimmst du sein Wort auf? Hörst du seine Stimme in seinem Wort? Es ist jetzt hier nicht meine Absicht, irgendwie mit gehobenem Zeigefinger irgendjemandem ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich der Überzeugung bin, dass der Appetit auf geistliche Wahrheiten nicht vermehrt wird unter dem Drohfinger. Aber ich möchte uns motivieren, durch das Bibellesen Gott zu begegnen. Und ein Wort des Apostels Paulus soll das abrunden und uns als Motivation dienen. Aus seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 2. Da schreibt der Apostel Petrus, wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen, dann werdet ihr dem Glauben wachsen und das Ziel erreichen. Habt ihr schon so ein kleines Baby gesehen, wie das nach der Milch der Mutter schreit, wenn es hungrig ist? Es ist immer ein faszinierendes Bild, das zu sehen, wie die Kinder einfach suchen, wie sie sich ständig nach der Brust der Mutter drehen. Weiß ich noch aus der Zeit, als meine Kinder noch Babys waren. Petrus sagt, dann werdet ihr im Glauben wachsen. Ihr werdet das Ziel erreichen. Deshalb möchte ich am Ende dieser Botschaft ermutigen. Erlaube Gott, dich durch sein Wort persönlich zu treffen und anzusprechen. Nimm dir Zeit. Höre gut hin. Lies vielleicht in deiner stillen Zeit einen Abschnitt auch mal laut. Lautes Lesen dringt meistens tiefer in uns hinein. Das Wort kann besser Wohnung in uns nehmen. Haben wir auch schon gehört mal vom Reinhard, als er mal da war, Reinhard. Von der Bibelliga. Nödler. Letzte Woche las ich von Stanley Jones, Indien-Missionar. Er gibt in seinem Andachtsbuch den weisen Rat, lies nicht zu schnell. Jedes Wort ist kostbar. Denke nach. Nimm es in dir auf. Wenn jemand durch einen Wald eilt, sieht er nur wenige Vögel und Tiere. Sie verstecken sich. Wenn er sich aber hinsetzt und wartet, dann kommen sie zum Vorschein. So wird es auch dir gehen. Ich wünsche uns, dass wir diesen grandiosen, herrlichen, wunderbaren Gott, der einerseits so weit fern ist, transzendent, andererseits uns so nah gekommen ist in Jesus Christus und seinen Geist, dass er sogar in uns lebt, immanent ist. Dass wir diesem Gott wirklich täglich begegnen in seinem Wort. Und ich hoffe, er ist uns auch heute in diesem Wort begegnet. Das ist mein Gebet. Diese Begegnungen mit Gott sind für uns Nachfolger auf dem Weg unverzichtbar. Sie sind keine lästige Pflicht, sondern Schutz für den täglichen Kampf auf unserer Reise, Ausrüstung für diesen Kampf. Sie sind Trost, wenn unsere Hoffnungen angeschlagen sind. Und sie sind Training für ein Leben, das sich wirklich lohnt. Lass uns einige Minuten in der Stille verweilen und einfach unserem Gott in der Stille begegnen. Da in der Hektik und der Geschäftigkeit unseres modernen Lebens, ob zu Hause, im Geschäft oder in der Gemeinde, halte uns diese Einladung zur Stille mit dir stets vor Augen. Hilf uns, ruhige Orte zu finden, wo du zu uns reden kannst, durch deinen Geist und dein Wort. Amen.